Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Stefan, guten Morgen. Wo erreiche ich dich gerade?
Guten Morgen, Armin. Ich bin gerade in Brindisi, Italien, liege dort im Hafen mit meinem kleinen Boot, wie man wahrscheinlich am Hintergrund erkennt. Dort erwischst du mich und dank der modernen Satellitentechnik unseres bekannten Reichsmannes der Welt müsste der Ton und das Bild eigentlich jetzt auch ganz gut rüberkommen bei dir.
Super, ist super. Und wir haben das ja schon mehrfach getestet durch einmal den Podcast, den wir vor einigen Wochen aufgenommen haben, die Folge 127. Mhm. CRM im Vertrieb und des Weiteren, weil wir auch gemeinsam in einem Kundenprojekt arbeiten und du da auch dich schon von deinem Boot zugeschaltet hast. Als ich das erste Mal hörte, dass du zurzeit deine Arbeit und Freizeit auf einem Boot verbringst, wollte ich schon aus Trotz abschalten und sagen, das gönne ich dem Stefan nicht, aber ich gönne es dir von Herzen. Du bist braun gebrannt, siehst gut erholt aus, bist aber trotz alledem fleißig bei der Arbeit und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute dir auch die Zeit nimmst, dass wir hier wieder mal 30 Minuten über das Thema CRM und vor allen Dingen im Schwerpunkt CRM und KI quatschen. Das ist ja ein spannendes Thema.
Stimmt, wir hatten uns letztes Mal verabredet zu dem Thema, ja, genau.
Richtig, genau. Wir haben uns ja auch auf dem Vertriebsmanagement-Kongress in Berlin getroffen. Da wart ihr ja mit Selmo Aussteller und da haben wir nochmal ganz kurz gesagt, ja, wir müssen das machen. Wenn du wieder auf deinem Boot bist, haben wir auch mehr Zeit und Ruhe als auf dem Kongress, wo wir beide damit beschäftigt waren, Kunden und Geschäftspartner zu bequatschen und uns nicht untereinander noch die Zeit zu rauben. Aber vielleicht, Stefan, es haben nicht alle die Folge 127 gehört, was sträflich ist, aber es wird so sein. Und von daher nochmal eine Minute Zeit, dass du nochmal einen Satz oder zwei auch zu dir sagen darfst.
Ah, okay. Ja, Stefan Deppe, mein Name. Ich bin Vertriebsleiter beim CRM-Berater Selmor. Das ist ein mittelständisches Beratungshaus und wir implementieren CRM-Systeme der großen Hersteller Microsoft, Salesforce, Soho, CAS aus Karlsruhe und beraten und führen CRM-Systeme ein, betreiben diese dann für unsere Kunden. Das sind ein paar hundert. Wir sind seit 2017 am Markt und sind herstellerneutral und blicken wirklich kundenorientiert auf die Aufgabenstellung, sodass wir zunächst einmal gar nicht eine Systementscheidung oder einen technischen Fokus haben auf das Projekt, sondern dort eher den Schwerpunkt auf Qualität und Akzeptanz legen.
Genau, und das macht jetzt auch das heutige Thema so interessant aus meinem Dafürhalten, weil ihr eben nicht diejenigen seid, die, ich sag mal, wie ein Thelen gleich sagt, alles super, alles toll, ihr müsst ganz viel pushen, sondern ihr seid eben sehr, sehr substanziell in der Beratung, so habe ich euch jetzt wahrgenommen, ihr fragt nach, ihr wägt ab, ihr überlegt, ihr beratet. Ihr verhaltet euch neutral und das macht es eben besonders spannend, mit dir heute über das Thema CRM und KI zu sprechen, weil ich jetzt weiß, ihr werdet nicht gleich reinstimmen oder du wirst nicht gleich reinstimmen und sagen, KI ist der heiße Scheiß, müsst ihr machen. Zumal es ja im Augenblick auch eine starke Gegenbewegung gibt gegen diese ganze KI-Entwicklung. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. In den USA gibt es viele Studierende, die sich die inzwischen demonstrieren. Es werden KI-Konferenzen gestürmt mit Transparenten, die darauf aufmerksam machen, dass KI ja auch nicht nur heilsbringend ist, sondern auch eine Gesellschaft verändert. Auch eine wahnsinnige energetische, also Strom- und Ressourcen-Thematik ist. Und jemand prognostizierte, ich glaube, bei dem Podcast von Lanz und Precht in der aktuellen Ausgabe, jemand prognostizierte, wurde zitiert auch, wenn wir jetzt alle so KI nutzen würden, wie es so propagiert wird, dann bräuchten wir das Zehnfache an Energievorkommen, die uns momentan gar nicht zur Verfügung stehen. Wie siehst du das denn erstmal so, unabhängig von unserem eigentlichen Kernthema? So deine Meinung dazu?
Ja, also ich bin auch ein sehr kritischer Beobachter dieser ganzen Entwicklung. Nicht nur jetzt in der Domäne CRM und den Einsatz in Projekten, das ist sozusagen nochmal ein eigenes Thema. Ich selber habe in den 90er Jahren selber KI studiert. Also ich bin eigentlich Philosoph und Kognitionswissenschaftler und habe an den Anfängen der KI-Entwicklung an der modernen KI-Entwicklung, neuronale Netze, Parallelverarbeitung, Machine Learning mitgearbeitet und selber dort auch programmiert in der Spracherkennung, so wie das damals ging. War damals begeistert, habe es dann ein bisschen aus dem Auge verloren und war ich sag mal, mit der Entwicklung, vielleicht kommen wir da gleich mal ein bisschen so auf die historische Einordnung, mit der Entwicklung war ich auch immer wieder mal begeistert, was alles geht, aber die technischen Möglichkeiten sind nicht das Diktum oder das Diktat, das den Einsatz bestimmen sollte, sondern es ist wirklich der erwartete Nutzen. Und die Folgeabschätzung, wie bei jeder Technologie, ist elementar wichtig. Ne? Also kommen wir wahrscheinlich ganz zum Schluss dann mal dazu, dass wir mal auch kritische Worte in Richtung Folgeabschätzung machen. Was passiert eigentlich in der Zukunft? Also das ist schon ein kritisches Thema. Das muss man nicht nur im Bereich von CRM, sondern generell muss man das für KI betrachten.
Ja, Stefan, du hattest ja gerade selbst angesprochen, diese historische Einordnung. Also erstmal, ich bin überrascht, dass du mir jedes Mal wieder irgendein neues Highlight von dir verrätst. Also ich wusste das wirklich in der Tat nicht. Jetzt könnte man sagen, schlecht recherchiert, Armin, aber du steckst voller Überraschung. Also historische Einordnung, ja, lass uns doch da mal bleiben. Du hast in dem Bereich auch studiert. Was ist so deine Einschätzung? Wie hat es sich entwickelt? Wie würdest du das Thema KI einordnen, auch im Kontext CRM?
Ja, klar. Also vielleicht muss man immer sagen, KI, wie viele andere Entwicklungen auch, zum Beispiel Social Media oder Marketing Automation, sind immer technologische Weiterentwicklungen gewesen, von denen CRM, das Konzept CRM, partizipiert hat. Ne? Da wurde dann eine Technologie bereitgestellt und die Hersteller, aber auch die Implementierer, Berater haben diese Konzepte und Technologien dann aufgenommen. Und so war es bei KI genauso. CRM hat ja die Historie, sagen wir mal, wenn man es ganz kurz mal noch zusammenreißt, es gab Database Marketing, es gab Salesforce Automation und es gab Service Automation und diese drei großen Software-Domänen sind zusammengeflossen Mitte der 90er Jahre zu dem Begriff CRM. Und davor sprach man ja nicht von CRM, hat aber natürlich Kundenbetreuung gemacht, eben mit Salesforce Automation und Territory Management und anderen Systemen. Alles schon irgendwann datenbasiert und dann kam eben KI ganz am Anfang in den 80er und 90er Jahren dazu mit den technologischen Möglichkeiten, die KI damals hatte. Und das waren eigentlich Automatisierung, feste algorithmische Programmierung, die in die Systeme hineingebracht wurden. Da wurde dann regelbasierte Empfehlungen unterstützt oder Entscheidungsprozesse, ganz einfache Entscheidungsprozesse automatisiert. Später in den 90ern waren dann Themen wie Data Mining oder neuronale Netze so der ersten Generation, das war so wichtig, ne? Oder Clustering, Kundensegmentierung. Aber das ist alles algorithmisch festgelegte Themen, die natürlich auf den Entwicklungen von KI basieren, aber noch nicht das umfassen, was man heute im Alltagsverständnis unter KI versteht. Also sprich insbesondere LLMs, also Large Language Models und agentische Systeme. In den 2000er Jahren gab es einen großen Shift für den Einsatz von KI im analytischen Bereich. Jetzt muss man noch berücksichtigen, dass es auch beim CRM eine, sagen wir mal, Affinität gibt, Technologien aufzunehmen, die zunächst in den B2C-Systemen, in den B2C, also Business-to-Consumer, orientierten Systemen verankert werden und später erst dann in den B2B-Systemen. Das ist auch so eine interessante Entwicklung. Ist auch ganz einfach zu erklären, weil in den B2C-Anwendungsfällen von CRM, endkundenorientierten Anwendungsfällen, eine hohe Transaktionshäufigkeit ja steckt. Ne? Also Dinge werden häufig gemacht, viel häufiger als im B2B-Umfeld. Und die Mehrwerte, die dann durch Automatisierung und KI generiert werden können, die sind dort zuerst abzuholen. Und das haben die Hersteller natürlich auch begriffen. Und dann waren das in den 2010er Jahren, dann waren das eben so Themen wie Lead Scoring, Marketing-Kampagnen zu automatisieren, Predictive Analytics war ein großes Thema, also das Thema Vorausschauen der Kaufwahrscheinlichkeiten, wie verhält sich die Zielgruppe und so weiter und so weiter. In den 10er Jahren, vielleicht bis so 2015 oder so, wo dann Cloud auf einmal ganz groß wurde, stand eine enorme Rechenkapazität zur Verfügung und diese ganzen Instrumente, die davor waren, Die sind dann einfach viel besser gelaufen und haben dazu geführt, dass die Hersteller, allen voran Salesforce, Microsoft, SAP und so, massiv in den Ausbau von KI-Funktionen investiert haben. Also 2016 ist, glaube ich, das Geburtsjahr von Einstein, aber auch alle anderen haben, also es ist Salesforce, war so, da hieß der erste Salesforce KI-Agent, sage ich mal. Ja, und dann gab es noch die zweite Hälfte der 10er Jahre, wo eigentlich alle Hersteller schon KI-Systeme eingebracht haben. SAP, Leonardo und Microsoft hat damals Dynamics 365 AI eingeführt und so weiter. Aber spannend, alles eben noch ohne LLMs. Ne? Und dann, ich springe jetzt einfach mal sozusagen in die Zeit 2023. Das ist so der, oder 2022, September oder so. Da ist ja ein Riesending passiert, in dem OpenAI und ganz schnell andere die Large Language Modelle vorgestellt haben, die dann dazu geführt haben, dass man auf einmal ganz andere Dinge in CRM noch nutzen kann und zur Unterstützung. Also dann ging es auf einmal los mit automatisiertes Schreiben von E-Mails oder Meeting-Protokolle automatisiert, Daten natürlich sprachlich analysieren. Ja, ich musste nicht mehr irgendwelche Formeln benutzen oder ich muss keine vorgefertigten Reports anwerfen, sondern ich kann einfach sagen, gib mir mal mein Bestselling Produkt aus dem letzten Quartal im Postleitzahlgebiet 7, natürlich sprachlich und das System antwortet mir. Ja, und das ist der aktuelle Stand auch ziemlich, außer dass jetzt der letzte Schritt, sagen wir mal vor einem Jahr, zwei Jahren, von eigentlich allen großen Plattformen durchgeführt wurde, nämlich das Thema agentische KI. Das ist wieder ein Paradigmenwechsel. Man hat nicht ein LLM im Hintergrund, das eine Aufgabe bearbeitet, sondern du programmierst oder du definierst dir Assistenten, die im Team zusammen für dich arbeiten mit unterschiedlichsten Aufgaben. Ja, der eine Agent übernimmt zum Beispiel die Recherchearbeit, die Zielgruppe zu identifizieren. Der zweite Agent übernimmt die Kampagnensteuerung oder das AB-Testing, um jetzt mal ein Beispiel aus Marketing zu benennen. Aber im Vertrieb geht es genauso. Der eine Agent plant deine Routen, der andere plant die Gesprächsvorbereitung und Durchführung, der nächste die Nachbereitung. Und diese Agenten arbeiten zusammen für dich als deine Assistenten. Und das ist auch der aktuelle Stand, plus vielleicht noch Multimodalität, also das Thema, dass ich ja nicht nur Text verarbeiten kann, sondern zum Beispiel auch ein Foto von der Maschine einstellen kann und bitten kann, fremde Teile zu identifizieren oder ähnliches. Ja, so ist der aktuelle Stand. Und das ist natürlich ein großer, von den 80ern bis heute, große Entwicklung, die immer parallel und nachgelagert mit der technischen Entwicklung im KI-Umfeld einherging. Und die Hersteller sind da eigentlich die Motoren, gar nicht mal die Kunden und gar nicht mal die Berater, die alle darauf reagieren, was die Hersteller ihnen anbieten. Manches funktioniert, ja, vieles aber auch nicht.
Genau, und das wäre jetzt auch eine erste kritische Frage nach dieser erstmal super brillanten, kurzen Audiopräsentation, dieser geschichtliche Ablauf, der war sicherlich für sehr, sehr viele Hörende sehr, sehr hilfreich, für mich auch. Die Frage ist ja heute, die ich häufig eben gestellt bekomme, Armin, es ist ja nicht mehr die Frage, wo finden wir ein passendes System, sondern was von den unendlich vielen Angeboten ist für uns das Passende? Also jedes Startup-Unternehmen bietet dir irgendeine spezielle Applikation an, sei es Predictive Analytics oder das Thema Lead Management, also Lead Automation oder. Also jeder hat eine Spezialität. Oder wenn ich mich lieber an die Großen wie ein Salesforce, wie ein HubSpot, wie ein Microsoft und arbeite mit denen, weil die könnten eine All-in-One-Lösung anbieten und da weiß ich, dass, ich sag mal, die Entwicklung auch, ich sag mal, mit viel Geld vorangetrieben wird. Also die Desorientierung ist spürbar. Wie geht man vor? Was sind so deine Beobachtungen? Was sind auch Empfehlungen? Ja klar, mit Silmor zusammenarbeiten, klar, wäre die erste Empfehlung.
ja, natürlich, ja, weil wir, hatte ich eingangs gesagt, herstellerneutral drangehen. Aber vorher muss man in der Tat sich ja überlegen, ob ich ein Spezialthema bearbeiten will. In einem isolierten Umfeld, beispielsweise jetzt nehmen wir mal an, ich brauche einen Chatbot für Servicebearbeitung, ja, Servicefallbearbeitung. Dann habe ich ein relativ isoliertes Thema, das ich auch mit dem, wir nennen das Best-of-Breed-Ansatz, ganz gut bearbeiten kann. Das bedeutet, ich suche mir einfach das passende Tool, die App raus, die genau auf diesen Fall zugeschnitten ist und bin dann verhältnismäßig kostengünstig und schnell auch unterwegs und habe meine Lösung gefunden. Eine ganz andere Situation ist, auf die wir eben auch häufig stoßen, dass CRM in Summe ein Thema beim Unternehmen ist und dass KI oder Weiterentwicklung in KI auch breit erwartet wird. Also dass man die KI-Reife hebt, indem man CRM einführt oder wechselt und die KI-Affinität im Unternehmen dadurch dann steigert, indem man die KI-Funktionen nutzt, die die Plattformer, die großen Hersteller anbieten. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, durch die Vielzahl von Funktionen dieser Hersteller und durch die nicht immer transparenten Kostenstrukturen kann das auch ein Grab werden. Ein Grab, in dem man nicht nur Budgets versenkt, sondern auch Frustration seiner Anwender sich einfährt und möglicherweise das neue CRM-System das Projekt kaputt macht. Ja. Wir empfehlen ganz dringend, nachdem diese Entscheidung für oder gegen ein System gefallen ist oder von uns eine Empfehlung kam, dass die Grundlagen für den Einsatz von KI zunächst einmal geprüft und geschaffen werden müssen. Und da hört man dann zu Recht immer wieder so Themen wie Datenqualität beispielsweise. Ne? Also wenn die Daten Mist sind, dann kann auch eine KI da nur Mist draus lesen. Aber es gehört dazu auch der Anwender, die Anwenderin, die natürlich entsprechenden Nutzen aus der Anwendung von KI erwirtschaften muss, weil sonst baust du dir eine tolle neue KI hin und es wird nicht genutzt. Die dritte große Säule, wenn ich das noch ergänzen darf, sind die Guardrails und die Sicherheitsthematiken, auch der strategische Rahmen, in dem ein Unternehmen klar sein muss. Reichere ich die KI mit meinen Kundendaten an? Wo wird diese KI betrieben? Werden die Daten für Trainingszwecke verwendet? Ist das compliant? Ist das DSGVO-konform? EU-DSGVO-konform? Das sind natürlich auch Überlegungen, die im Vorfeld getroffen werden müssen. Und dann gibt es eben dieses Stichwort REC, was muss man auch noch einführen? REC ist Retrieval Augmented Generation. Da stellst du der KI eben deine Datenbank zur Verfügung. Die Inhalte werden vektorisiert und so einem LLM dann zur Verfügung gestellt. Und dieses Wissen, dieser Wissensschatz, wenn der halbtransparent nach außen ist, dann hast du möglicherweise auch ein Sicherheitsrisiko. Ja. Also viele, viele Rahmenbedingungen, die geprüft werden müssen. Das Wichtigste sind diese Grundlagen und die Bereitschaft und die Mehrwerte. Das muss vorher geprüft werden.
Ich habe, wenn du berichtest, immer 1000 Gedanken, die mir durch den Kopf schießen, weil das so viel wichtige Informationen enthalten und viele Fragen, die entstehen. Ja, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe das Glück, durch einen jungen Berater jetzt mich erstmals intensiver mit KI zu beschäftigen. Jetzt so in dieser zweiten Stufe. Wir haben alle schon ChatGPT genutzt und Bilder bearbeitet und Recherchen durchgeführt. Mhm. Aber jetzt eben mit Hilfe von Claude und einer guten Beratung erschließt sich mir nochmal wirklich in Tiefe, welche Möglichkeiten ich habe. Und jetzt baue ich entsprechende Skills und lerne das System an. Und es verknüpft sich mit verschiedenen meiner Programme, HubSpot, Outlook und so weiter. Und ich erkenne erst diesen Tiefgang. Und jetzt merke ich, das große Problem ist ja gar nicht die KI, das bin ja ich als Anwender, dass ich mir erstmal eine Fähigkeit entwickeln muss und erstmal darüber so zu denken, dass dann auch die Gedanken in die Richtung gehen, bei denen ich KI richtig sinnvoll nutzen kann oder auch nicht nutzen kann. Also es ist ja mal verlockend zu sagen, man kann alles mit KI machen, das ersetzt jeden Mitarbeiter, der im operativen Bereich tätig ist und du sparst dir unendlich viel Zeit. Also das ist schon durchaus komplexer, sich mit der Frage zu beschäftigen, wo kann uns KI sinnvoll unterstützen und wo nicht und wie ist der Angang daran? Wie machen wir das auch konzeptionell? Ne? Das andere Thema, sparen wir wirklich Geld? Also ich habe das jetzt kürzlich in einem Podcast gehört, sagte jemand, ja, im IT-Bereich haben wir natürlich, ich sag mal, von den einfachen Programmierern einige ersetzen können. Aber zu glauben, dass wir damit wahnsinnig viel Geld sparen, ist ein Irrglaube, weil ich sag mal, die neue Währung sind ja die Tokens und letztendlich die KI macht das auch nicht umsonst. Also in der ChatGPT-Gratis-Version kann ich mir einmal die Woche vielleicht die Frage stellen, kannst du mir in Zagreb ein gutes Restaurant empfehlen? Aber wenn es an die richtig dicken Fische geht, wie ich sag mal Data Analytics und Programmierung, Code Generation, also all diese Themen, von denen ich keine Ahnung habe, da wird es ja auch dann irgendwann teuer, oder? Habe ich das so auch richtig verstanden aus deiner Aussage?
Ja, das ist so. Also du musst wissen, dass die Grundfunktionen, die man eben vergleichen kann mit einem normalen ChatGPT-Chat-Modus, ja, dass diese Grundfunktionen an KI in den großen Lösungen enthalten sind, üblicherweise. Dann aber, sobald es tiefer geht und du Themen wie, ich sag mal, Besuchsvorbereitung oder Webrecherchen für die Lead-Bearbeitung oder irgendwelche Analytics-Themen abfragst, dass dann die Token natürlich hinten gezählt werden. Das Problem ist am Ende, dass diese Preistransparenz extrem undurchsichtig ist und man im Vorhinein kaum eben weiß, ja, was zahle ich denn in dieser neuen Währung für welche Anwendungsfälle? Ne? Anwendungsfälle ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil du es gerade angesprochen hattest, wir diese Fragestellung, ja, welche Use Cases sind denn überhaupt für mich praktikabel oder sinnvoll oder notwendig? Das ist bei uns auch ein eigenes Beratungsprodukt. Also wir haben das so zweistufig gestaffelt. Wir fangen mit einer Anamnese an, mit einer Analyse, so wie beim Arzt, dass wir zunächst einmal uns überlegen, wo ist denn der aktuelle Stand im Unternehmen? Das ist unser AI-Check, wo man also dann einfach eine Standortbestimmung bekommt. Aber der nächste Schritt ist schon, dass man eben diese low-hanging fruits identifiziert, mit denen im Unternehmen mit KI Mehrwerte generiert werden können. Das sind die Use Cases, die praktikabel sind, die schnell umzusetzen sind, idealerweise mit dem bestehenden System. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Ja? Also es ist gar nicht so einfach, weil du hast zwei Wege. Entweder du bist kreativ oder du nutzt die Kreativität der Hersteller, indem du einfach das nimmst, was da ist und ausprobierst.
Mhm. Ja? Ja, das andere Thema, und da sollten wir jetzt auch mal hinschauen, ist dieses Thema Datensicherheit. Also ich bin da maßlos irritiert und frage dich, wie geht man vor? Unternehmen haben bisher immer gesagt, Achtung, solange du in der kostenfreien Variante bist, gibst du die Daten ab und damit trainierst du die KI. Achtung, Vorsicht oder absolutes Tabu, Klarnamen, Unternehmenszahlen und Daten, DSGVO, großes Ausrufezeichen. Dann heißt es, ja, aber Systeme, die man, ich sag mal, als geschlossene Systeme nutzt, sind datensicher. Dann heißt es wieder, nee, Cloud, ganz gefährlich, habe ich kürzlich gehört. Dann höre ich mit einmal im Podcast, dass eine Organisation sagt, aus dem SaaS-Umfeld, wir arbeiten jetzt ausschließlich mit Cloud, wo ich denke, wie machen die das denn mit der Datensicherheit? Ich weiß nicht mehr Bescheid. Stefan, was mache ich denn jetzt? Also ich kenne Unternehmen, die sagen, aus dem Grunde machen wir erstmal gar nichts mit KI. Wir verbieten das allen Mitarbeitern, bis wir das nicht eingehend geprüft haben. Und das wird noch ein Jahr dauern.
Du, das war bei uns auch so im Unternehmen. Wir selbst, ich wollte natürlich unseren Copilot intensiv nutzen. Und auch wir mussten, als wir Microsoft für uns intern eingeführt haben, erst einmal prüfen, wie konform verhalten wir uns, wenn wir dort den Copilot nutzen, um Besuche zusammenzufassen oder Verkaufschancen analysieren zu lassen. Das ist geklärt, weil Microsoft natürlich auch reagiert hat und diese Bedenken Rechnung getragen hat, indem sie die Daten nicht für Trainingszwecke verwenden, sie ausschließlich in Europa vorgehalten und verarbeitet werden. Das sind Dinge, die man mit dem Hersteller individuell klären muss. Aber ich habe auch einen anderen Anwendungsfall. Ich habe mir einen Agenten gebaut, also wir haben einen Agenten, der Es ist unser Personaler, dieser Agent oder Agentin ist es vielmehr, die baut für uns andere Agenten. Das ist schon mal ein sehr spannendes Konzept. Also ich habe mir von meiner Personalagentin einen Agenten gebaut, einen GPT, der einen Interessenten für mich, der zum Beispiel auf unserer Homepage war oder uns angeschrieben hat oder irgendwie, mit dem wir irgendwie in Kontakt gekommen sind, der mir alles vorbereitet, was ich für das Erstgespräch brauche. Ja? Mhm. Und das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, aber damit gebe ich ja Daten tatsächlich nach GPT, allerdings nicht meine eigenen, sondern die von Webrecherchen. Insofern unproblematisch in diesem Anwendungsfall. Ja, aber das ist genau die Betrachtungsdimension, die du hast, was das Thema Sicherheit angeht. Einerseits benutze ich unkritische Daten auf der einen Seite oder benutze ich die eigenen kritischen Daten. Ist zweites der Fall, muss ich prüfen, wie geht der Anbieter damit um. Mhm. Oder dritte Variante, wenn ich keinen Anbieter verwenden will, dann nutze ich eben ein eigenes lokales Modell. Vorteil, ich kann komplett gekapselt arbeiten, muss nicht auf die großen Plattformer, also auf diese Mangos, wie ich sie immer nenne, oder wie sie häufig heute aktuell so genannt werden, also Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX und so weiter. Das sind die großen Plattformer, die die Welt jetzt übernehmen mit KI. Also wenn ich nicht auf die setzen will, dann muss ich natürlich ein lokales System betreiben. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, wir haben ja mit dem Synclr, das ist unsere Integrationsplattform, haben wir ein KI-Stack geschaffen, wo du dann ein komplett lokales LLM auch nutzen kannst, sodass deine Daten nur bei dir oder in einer von dir geschützten oder von dir verwalteten Umgebung laufen. Gibt alle Optionen, stehen allen offen, ist natürlich komplex, die ganze Thematik durchzudiskutieren, aber dafür gibt es uns ja mehr,
um das zu besprechen. Ja, ich glaube aber, das ist gut. Nach unserer Diskussion werden für viele Hörende noch mehr Fragen entstanden sein als vorher. Aber im Sinne von, aha, gut, jetzt weiß ich, auf welche Dinge ich möglicherweise noch verstärkt eingehen und achten muss und die ich mit meinen Dienstleistern besprechen muss, statt sich dem erstbesten Startup-Unternehmen anzuschließen, zu sagen, die haben eine coole Idee, ich setze das um, weil ich glaube, vielen ist auch mein Eindruck, auch größeren mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern ist noch nicht bewusst, welchen Umfang KI in Organisationen einnehmen kann, wenn man es sinnvoll plant und einsetzt. Was damit dann zu berücksichtigen ist, ich glaube, da sind viele noch sehr ängstlich, sehr vorsichtig. Von daher sind das schon mal sehr gute Impulse, die eben aus Richtigkeit, also wie ich das für richtig achte, eben noch viele zusätzliche Fragen jetzt aufwerfen, die man klären sollte. Ja, sprechen wir mal über Mangu, das Diktat der Monopolisten. Das ist ja selbst so genannt in unserer Mail-Korrespondenz. Wie ist das denn? Sind wir demnächst noch abhängiger von den Amazons und Elon Musk der Welt? Und können wir das doch aufhalten oder sind wir schon mitten im Science-Fiction? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie wir immer annehmen? Wir sind ja auch abhängig von der Telekom, obwohl es einen Wettbewerb gibt. Aber die meisten Anschlüsse laufen, glaube ich, immer noch über den großen Anbieter in Bonn.
Ja. Naja, also erstmal werden wir abhängig sein von den großen Monopolisten. Ich glaube schon. Ist das umkehrbar? Ich glaube nein. Also wenn man sich die Investitionen von Meta und Co. in die Infrastruktur und in die Technologieentwicklung anschaut, Börsengang SpaceX, 600 Milliarden für Infrastrukturausbau. Ich meine, das sind Budgets, das ist Bundeshaushalt, ja. Das ist so abstrus, was da jetzt an Geld reingepumpt wird, dass die Abhängigkeit schon vorgegeben ist, glaube ich. Weil der Vorsprung der Hyperscaler durch lokale Systeme gar nicht aufgeholt werden kann. Das ist dieselbe Entwicklung wie bei Cloud, ja. Wenn du auf einmal die Zentralheizung im Hochhaus nutzen kannst, stattdessen, dass du selber einen Ölofen bei dir in der Wohnung betreiben musst, dann hast du einfach einen Skalierungsvorteil und den werden uns diese Hyperscaler eben auch wieder darreichen und dann ist die Bequemlichkeit und die Kosten sind dann Argument genug, denen auch zu folgen.
Ja, absolut.
Was, das, Ja, ja, das wird so sein. Aber vielleicht noch ganz kritisch eingewendet sind wir schon in der Science Fiction. Also ich bin jetzt nicht der Anhänger dystopischer KI, die sagt, bitte sag immer Danke, wenn du ChatGPT was fragst, damit du überlebst, wenn die KI die Weltherrschaft übernommen hat und sie sagen, ja, du warst so freundlich, dich lassen wir mal leben. Ich glaube, wir werden ein Arrangement finden mit der KI, und werden uns natürlich zurechtrückeln, aber es braucht enorme gesellschaftliche Veränderungen, um dieser Disruption etwas entgegenzuhalten und ein ethisches und gesellschaftliches Fundament und einen Rahmen zu finden, der einen sinnvollen und verträglichen, in so einer pluralistischen Gesellschaft verträglichen Form findet, sodass die Rechte aller gewahrt bleiben und der dahinterstehende Kapitalismus so weit eingedämmt wird, dass wir nicht komplett verrückt werden und unsere Werte dort vor die Hunde gehen. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist ja nur ist CRM nur ein ganz verhältnismäßig kleiner Teil, ja. Aber selbst dort muss man eben auch für Rahmenbedingungen sorgen, unter denen man KI einsetzen will. Und dann lässt sich das auch vernünftig machen.
Ja, ich denke auch. Und für alle, die jetzt wirklich schon Magenschmerzen bekommen haben, aufgrund deiner letzten Aussage, wir haben ja schon einige disruptive gesellschaftliche, großartige Veränderungen auch überlebt. Ich sag mal, genau. Sei es die Einführung der industriellen Textilproduktion vor 200 Jahren, wo Tausende von Webern arbeitslos wurden, wo sich Gesellschaften ja auch sozusagen weiterentwickelt haben. Also Disruption kann man eh nicht aufhalten. Es wäre ein Irrglaube, wenn jemand meine, er könne das oder sie könne das zum anderen. Ich glaube, auch dafür wird es Lösungen geben. Ansonsten, Stefan, wir beide haben ja immer noch einen Plan. Du hattest mir ja schon in Aussicht gestellt, wenn wir noch weitere 48 Podcast-Folgen zusammen aufnehmen, dann darf ich auf dein Boot. Und dann segeln wir irgendwo auf eine Insel, die noch niemand entdeckt hat und sagen, okay, die sollen alle in der KI ersticken. Wir gehen angeln und sammeln Kokosnüsse. Nichtsdestotrotz, Stefan, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich habe heute wieder einiges sehr Substanzielles gelernt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich Organisationen sehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen, in welcher Form wollen wir künftig KI einsetzen, statt auf irgendein System schnell zu setzen, weil gut beraten oder schnell beraten wurde. Das hat wirklich mit einer massiven Veränderung auch der gesamten Organisationsstrukturen, der Rollen zu tun. Thema Datensicherheit, auch das ein wichtiges Thema. Ich fand das hochgradig spannend. Es lohnt also immer, sich mit einem Thema nochmal intensiver zu beschäftigen. Stefan, dein Fazit, was denkst du? Wir beide sind ja nicht mehr die Superjüngsten, aber wir haben noch viele Berufsjahre vor uns. Wo stehen wir so, wenn wir beide in den Ruhestand gehen? Was meinst du, wo ist dann KI?
Ja, ich habe ja noch, sagen wir mal, 7, 8 Jahre. Wo wird das es wird auf jeden Fall so sein, dass wir die Systeme, wie wir sie heute kennen, die CRM-Systeme, nicht mehr so bedienen werden wie heute. Also Masken mit Feldern, die wir ausfüllen, Katalogwerte auswählen, Checkboxen anklicken und so weiter, sich selber Listen bauen und so weiter, das wird hinfällig. Die ganzen Oberflächen, die ganzen GUIs, die werden verschwinden und stattdessen werden wir an unserer Seite Assistenten haben, die wir über vielleicht ganz neue Geräte, OpenAI arbeitet ja massiv mit Johnny Ive zusammen von Apple und so weiter, die neue Geräte entwickeln. Über diese Assistenten werden wir Hilfe bekommen und diese Agenten, mit denen werden wir uns wahrscheinlich anfreunden müssen.
Ich finde das irre, weil ich sehe da extrem viele Vorteile bei allen Bedenken, die wir auch heute mal kritisch diskutiert haben. Ich bin sehr gespannt, Stefan. Wir werden in 7, 8 Jahren uns spätestens dann zu Folge 50 zusammenfinden und genau diese Frage erörtern. Ist das eingetreffen, was du uns heute im Juli 2026 prognostiziert hast? In dem Sinne, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Sag noch ganz kurz, wohin geht dein Segelturn jetzt in den nächsten Tagen?
Ich fahre übermorgen rüber nach Kroatien, dann hangel ich mich hoch, treffe meine Familie in Venedig und dann ab 2. Augustwoche bin ich wieder ganz normal im Büro. Dann ist alles bei mir, diese Vacation vorbei, genau.
Wunderbar, wunderbar. Ich wünsche dir wirklich noch tolle Turns und für alle, die es am Anfang nicht richtig verstanden haben, Stefan segelt. Er arbeitet aber auch, so wie wir gerade podcasten, live von deinem Boot. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, in den Shownotes werden wir auf dich auch nochmal verlinken. Das heißt, man kann dich auch jederzeit erreichen, wenn du Neugierde geweckt hast. Also schreibt den Stefan gerne an, fragt mich, wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt. Und in dem Sinne allen eine gute Woche. Und Stefan, nochmal vielen Dank, dass du dich dazu geschaltet hast.
Armin, ich danke dir. Danke. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.